Versuch unternommen, den Krieg auf diplomatischem Wege zu beenden. Auch Vertreter der Ukraine und Spitzenpolitiker aus den USA nehmen an diesem Treffen teil. Kerstin Reitsch.
Die USA und mehrere europäische Länder sprechen heute in Paris über mögliche Auswege aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aus Washington sind US-Außenminister Rubio und der Sondergesandte Witkoff angereist. Witkoff hat in der vergangenen Woche erneut in Moskau mit dem russischen Präsidenten Putin gesprochen. Außerdem sind auch Unterhändler der Ukraine zu Gesprächen in Paris. Ob es zu einem Treffen in großer Runde mit den USA kommen wird, ist allerdings unklar. Bisher sind nur bilaterale Beratungen mit Vertretern der Staaten aus der sogenannten Koalition der Willigen geplant, darunter Großbritannien und Deutschland. Der Hörsaal der Humboldt-Universität auf dem Campus Nord in Mitte wird für Wochen nicht nutzbar sein. Möglicherweise können auch erst nach Monaten dort wieder Vorlesungen gehalten werden. Martin Grunwald, RBB 24.
Schon jetzt sei klar, dass die Beschädigungen in dem Raum so gravierend seien, dass der Hörsaal für längere Zeit nicht für die Lehre zur Verfügung stehen wird, teilte das Präsidium der Universität mit. Vorlesungen und andere Veranstaltungen müssten verlegt oder digital angeboten werden. Der Hörsaal war gestern Nachmittag besetzt und anschließend von der Polizei geräumt worden. Unter anderem hatten die Besetzer gewaltverherrlichende Parolen sowie Symbole der als Terrororganisation eingestuften Hamas an die Wände des Hörsaals geschmiert.
Die Polizei hat im sächsischen Zeithain im Landkreis Meißen das Elternhaus eines 16-Jährigen durchsucht. Dort wurden giftige Substanzen gefunden. Nach Angaben des sächsischen Landeskriminalamtes wird der Jugendliche verdächtigt, gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen zu haben. Aus Dresden Oliver Riebel.
Dem deutschen Jugendlichen wird vorgeworfen, in einem eigens dafür eingerichteten Labor im Dachgeschoss seines Elternhauses giftige Substanzen hergestellt und gelagert zu haben. Dazu gehöre unter anderem Rizin, das eine biologische Waffe im Sinne des Kriegswaffenkontrollgesetzes ist. Was der junge Mann damit vorhatte, ist noch unklar und soll ermittelt werden. Auf den Fall aufmerksam geworden war die Polizei durch den Hinweis eines Chemikalienhändlers. Das Gelände ist abgesperrt, inklusive sämtlicher Zufahrtsstraßen. Ein Haftbefehl ist nicht beantragt worden. Der Jugendliche ist nicht vorbestraft.
Der Bundestag schließt die Botschafter von Russland und Belarus von der zentralen Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Weltkriegsendes am 8. Mai aus. Dabei beruft sich die Parlamentsverwaltung auf eine Empfehlung des Auswärtigen Amtes. Darin wird davon abgeraten, Vertreter dieser beiden Länder zu solchen Gedenkveranstaltungen einzuladen. Die Einschätzung des Auswärtigen Amtes liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Darin heißt es, es sei zu erwarten, dass Russland gemeinsam mit Belarus das Weltkriegsgedenken instrumentalisieren würde. So könnte Moskau die Veranstaltungen missbräuchlich mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine in Verbindung bringen. Der voraussichtliche neue Bundeskanzler Merz will die Sommerpause des Bundestags verkürzen, um schnell erste Reformen umzusetzen. Der CDU-Chef sagte den Funke-Medien, bis zum Sommer solle sich die Stimmung im Land verbessern. Man müsse merken, dass es eine neue Regierung gibt. Dazu werde er nach seiner Wahl zum Kanzler ein Arbeitsprogramm vorlegen, betonte Merz. Die ersten Themen, die man anpacken wolle, seien verschärfte Grenzkontrollen mit der Zurückweisung von Asylsuchenden, aber auch Maßnahmen zum Bürokratieabbau. Ziel sei es, noch im Juli erste Gesetze zu beschließen. Die Europäische Zentralbank EZB entscheidet jetzt am Mittag über die Leitzinsen. Viele Ökonomen erwarten, dass die Notenbank den Satz um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent absenken wird. Sinkende Leitzinsen verbessern normalerweise die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen und Privathaushalte und können so die Wirtschaft ankurbeln. Die von US-Präsident Trump angekündigten Zölle haben die Wirtschaft in Europa zuletzt unter Druck gesetzt. Der Energieversorger Vattenfall erhöht zum Juli die Strompreise in Berlin um 8%. Als Grund für die Preiserhöhung nennt das Unternehmen steigende Netzentgelte, die einen wesentlichen Bestandteil des Strompreises ausmachen. Zuletzt hatte Vattenfall die Preise im Februar 2023 erhöht. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von knapp 2200 Kilowattstunden bedeutet die Änderung Mehrkosten von knapp 7 Euro im Monat. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag freundlich mit viel Sonnenschein und trocken und sehr warm. Aktuell in Berlin Wannsee 23 Grad und im Buch 26. in Brandenburg an der Havel 16 Grad und in Rüdersdorf 27. Morgen Anfang sonnig, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter möglich, oft aber trocken. Temperaturen von West nach Ost 14 bis 23 Grad. Die Zeit 14.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ann-Christin Schenten hier, schönen Tag Ihnen. Am 8. Mai jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal. Der Bundestag veranstaltet daher an diesem Tag eine große zentrale Gedenkfeier, zu der fast alle in Deutschland akkreditierten Botschafterinnen und Botschafter eingeladen sind. Nur nicht die Botschafter aus Russland und Belarus, denn die, so fürchtet das Auswärtige Amt, könnten den Gedenktag instrumentalisieren. Sie werden daher nicht eingeladen. Bereits gestern hatte die Teilnahme des russischen Botschafters beim stillen Gedenken in Selo an die Schlacht dort vor 80 Jahren für scharfe Kritik gesorgt. Wie die Entscheidung des Bundestags, die Botschafter nun am Gedenktag am 8. Mai auszuschließen, bewertet wird, darüber habe ich mit unserer Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Christina Nagel gesprochen. Und ich habe mit der Frage angefangen, warum das Auswärtige Amt eigentlich befürchtet, dass Russland und Belarus diesen Gedenktag instrumentalisieren könnten.
Weil einfach die Gefahr besteht, dass tatsächlich Stimmung gemacht wird mit Blick auf den Krieg, den Russland gerade gegen die Ukraine führt. Und das hat durchaus auch einen Grund, dass so gedacht wird. Denn die russische Propaganda hat sehr früh damit begonnen, diesen Krieg als einen Krieg zu beschreiben, der gegen den Faschismus geführt wird. Also eine Art Fortsetzung des Kampfes, den russische Soldaten im Zweiten Weltkrieg geführt haben. Das mag aufs Erste erstmal absurd klingen, aber das verfängt durchaus. Ich war 2023 nochmal in Wolgograd, also dem früheren Stalingrad. Und wen man da auch auf der Straße gefragt hat, da war immer klar, hier wird eine Art heiliger Kampf in Anführungszeichen geführt. Da hat mir eine ältere Frau gesagt, naja, unsere Enkel, das sind jetzt die, die den Krieg fortführen, von dem wir Großeltern eigentlich gedacht hatten, dass wir ihn gewonnen hätten. Und es sind eben nicht nur solche geschichtlichen Uminterpretationen, die bei Gedenkfeiern Thema werden könnten und auch das Rechtfertigen dieses völkerrechtswidrigen Angriffs auf die Ukraine, sondern es sind so viele kleine Zeichen, also das Georgsbändchen, das der russische Botschafter gestern zum Beispiel getragen hat. Das ist inzwischen nationalistisch extrem aufgeladen. Und das ist natürlich gleichzeitig dann ein Affront auch für andere, die mit in der sowjetischen Roten Armee gekämpft haben.
Ja, gestern in Selo wurde dann aber beispielsweise auch gesagt, naja, Russland habe auch ein Recht, auch am Gedenken der im Zweiten Weltkrieg getöteten sowjetischen Soldaten teilzunehmen. Also gibt es auch Kritik an dieser Entscheidung, Botschafter nicht an dem Gedenken teilhaben zu lassen?
Kritik gibt es auf jeden Fall, denn das ist natürlich ein großer Spagat, den man da machen muss, weil auch das Auswärtige Amt, von dem ja diese Empfehlung kommt, eben, dass man offizielle russische und belarussische Vertreter nicht einladen soll, die betonen ja auch, wie wichtig das Gedenken an sich ist und dass es auch nicht darum gehen kann, die Rolle der Roten Armee, also jetzt konkret der russischen und belarussischen Seite, kleinzureden oder vergessen zu machen. Das Problem ist einfach, dass Russland diesen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine führt. Und da wirklich etwas zu finden, wie man damit umgeht, das ist unglaublich schwierig. Und vielleicht findet das auch die ein oder andere Partei so, denn auch wenn es schon auf kommunaler und auf Landesebene durchaus kritische Stimmen gab, auf der bundespolitischen Parteienebene, ist es noch relativ ruhig. Da gibt es noch keine laute Kritik. Die kann aber sicher noch kommen, denn der 8. Mai, der eigentliche Gedenktag, dann liegt ja noch vor uns.
Wie reagiert man denn in Russland und Belarus auf die Entscheidung?
Auch da nehme ich jetzt noch nicht so die ganz große Empörung wahr, aber ich würde auch da davon ausgehen, dass da noch was kommt, je näher wir dem eigentlichen Gedenktag kommen, was ja in Russland dann der 9. Mai ist, der dann groß gefeiert wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt durchaus eine Vorlage sein wird für weitere antiwestliche Rhetorik, aber auch, dass Deutschland da der Versuch unterstellt werden wird, Geschichte vergessen zu machen, Geschichtsklitterung zu betreiben.
Ist das jetzt eigentlich eine neue Entscheidung? Also haben bei früheren Gedenken seit dem Angriffskrieg noch Botschafter aus Belarus und Russland an Gedenkveranstaltungen in Deutschland teilgenommen?
An einzelnen Veranstaltungen durchaus, aber jedes Mal stand dann natürlich immer wieder die Frage im Raum, wie geht man mit sowas um? Das war aber auch schon so vor dem Krieg. Also ich kann mich noch erinnern, dass Kanzlerin Merkel zum Beispiel sich überlegt hat, kann man zum 9. Mai zur Parade überhaupt noch nach Moskau fahren oder nicht, hat es dann am Ende gelassen, ist einen Tag später gekommen. Aber so eine Handreichung in der Form, wie sie jetzt vom Auswärtigen Amt als internes Papier, muss man allerdings immer wieder dazu sagen, vorliegt, daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Das mag was damit zu tun haben, dass wir jetzt ein rundes Datum haben. Aber es zeigt eben, wie schwierig Erinnerungskultur und das aktuelle Vorgehen Russlands gegen die Ukraine, wie schwer das unter einen Hut zu kriegen ist.
Das waren Informationen von Christina Nagel, Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio. Ich habe vor ungefähr einer Stunde mit ihr gesprochen. Jetzt ist es fast 2:10 und Sie hören RBB 24 Inforadio. Was glaubst du? Diese Frage hat der RBB jungen Menschen gestellt, in deren Leben Religion eine große Rolle spielt. Zurückgezogene Frömmigkeit ist nicht ihr Ding. Schauspielerin Sarah Nevada Greta erzählt, wie sie durch den Buddhismus persönliche Katastrophen bewältigt hat und was ihr Rituale wie das Chanten bedeuten.
Ich lebe dafür. Ich lebe wirklich dafür. Alles anders. Also man kann auf die Bühne treten, man kann ganz toll Erfolg haben im Leben, Geld haben und so. Aber wenn man Religion hat, dann kann man sich von alles glücklich sein.
Ein langes Gespräch mit Sarah Greta und einer jungen Muslimin über persönliche und politische Glaubensfragen in unserem Vis-à-vis gleich nach den nächsten Nachrichten um kurz vor 3:30. Und jetzt noch nach Schweden. Dieses Fernsehereignis ist Entschleunigung pur. In Schweden kann man gerade gut 2 Wochen lang Elche auf der Wanderung beobachten. Der Sender SVT zeigt das 7. Jahr in Folge die große Elchwanderung. Und im Netz schauen Millionen Menschen zu. Was genau fasziniert die Schweden daran, stundenlang vom heimischen Computer aus in den Wald zu starren? Unsere Korrespondentin in Stockholm, Jana Sinnram, hat Antworten gesucht und gefunden.
Ein mächtiger Elch gleitet durchs Wasser und schwimmt über einen Fluss. Zu sehen ist das im Livestream des Senders SVT. Dann wieder sieht man dichte Bäume und hört ein paar Vögel. Sonst sieht man nichts. Alles Teil des Konzepts der großen Elchwanderung, sagt Projektmanager Johann Erhag.
Wir följer naturen och det är naturen som bestämmer. Vi kann inte påverka någonting.
Es sei die Natur, die bestimme und die könne man eben nicht beeinflussen. Erhag weiß, wovon er spricht. Es ist schon das 7. Mal, dass sein Sender 2,5 Wochen lang live aus dem Wald in Nordschweden streamt. Seit tausenden Jahren ziehen die Elche jedes Jahr im Frühling durch dieses Gebiet auf dem Weg zu ihren Sommerrevieren. Wann genau sie kommen, lässt sich mit Hilfe von Wissenschaftlern der schwedischen Universität für Agrarwissenschaften nur ungefähr schätzen, erklärt Erhag.
Jedes Jahr sieht anders aus und dieses Jahr ist der Frühling in Schweden extrem früh dran. Deshalb mussten wir unsere Sendung eine Woche früher starten als gedacht.
Denn sonst hätten sie die Elche möglicherweise verpasst. Manche der Tiere sind wegen des milden Winters in diesem Jahr gar nicht auf ihre Winterweiden gezogen. Es kann also sein, dass in diesem Jahr gar nicht so viele Elche den Fluss Ångermanälven überqueren und dass SVT nur ein paar Tiere vor die Kamera bekommt. Dafür lief es in den ersten Tagen aber schon sehr gut. Und die Fans der Slow-TV-Sendung sind sowieso jedes Jahr mit dabei, auch wenn sie statt Elchen vielleicht nur Bäume und Vögel zu sehen bekommen. So wie Charlotte Kampebohn. Die Selbstständige aus dem Raum Stockholm verfolgt das Elchfernsehen sehr intensiv.
Es ist die Kombination, die ich so faszinierend finde. Da ist einerseits diese Ruhe. Dann passiert alles live in diesem Moment. Es ist langsam und dann passiert wieder plötzlich etwas. Plötzlich tauchen Elche auf oder auch ein Adler. Also es ist gleichzeitig ruhig und unglaublich spannend.
So, mitten in all das Ruhegivende, so ist es, ja, unglaublich spannend zu verfolgen.
Kampebohn tauscht sich auch mit anderen in einer Facebook-Gruppe aus. Hier sagen sie sich gegenseitig Bescheid, wenn im Wald etwas besonders Spannendes passiert. So wie vor ein paar Jahren, als ein Elch ins Eis einbrach. 8 Millionen Mal ist der Livestream der großen Elchwanderung im letzten Jahr angeklickt worden. Mehr als 30 Kameras hat SVT auch in diesem Jahr wieder aufwendig im Waldboden und an den Bäumen verbaut. Sie werden per Fernsteuerung bedient, um die Elche auf keinen Fall zu stören. Viel Mühe für ein Format, das den Grundsätzen der Fernsehunterhaltung eigentlich komplett widerspricht, sagt SVT-Projektmanager Johann Erhag. Aber der Erfolg gebe den Machern recht.
Alles, was wir im Fernsehen und sozialen Medien normalerweise sehen, ist stressig, mit schnellen Schnitten und viel Musik. Das hier ist genau das Gegenteil. Es geht einfach darum, die Natur zu genießen.
Das können die Zuschauerinnen und Zuschauer noch bis zum 4. Mai. So lange lässt SVT die Kameras noch laufen.
Elchfernsehen ist bei den Schweden sehr beliebt, aus Stockholm berichtete Jana Sinnram.
RBB 24 Inforadio Sport.
Der erste FC Union spielt eine Saison mit Höhen und Tiefen. Nach Wochen voller Enttäuschung sind die Köpenicker in der Fußball-Bundesliga nun seit 5 Spielen ungeschlagen und damit dem Klassenerhalt ganz nah. Wie sein Club erlebt auch Mittelfeldspieler Andreas Schäfer persönlich eine Saison in Wellenform. Aktuell sind Union und Schäfer beide oben auf. RBB 24 Inforadio Bundesliga-Reporterin Tabea Kunze berichtet.
Es ist keine einfache Saison für Andras Schäfer. Zu Beginn unter Trainer Bo Svensson war der Ungar gesetzt, spielte dann weniger und unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart erstmal gar nicht. Doch in den letzten beiden Partien durfte Schäfer zum ersten Mal unter Baumgart durchspielen. Der 26-Jährige hat sich in die Mannschaft gearbeitet.
Ich glaube, ich bin ein großer Kämpfer und das war eine schwierige Zeit für mich, aber ich habe dem Trainer gezeigt, dass ich eine gute Leistung bringen kann. Und ich glaube, nach 4 Saisonen, ich bin auch wichtig für diese Mannschaft.
Andras Schäfer gehört zu den dienstältesten Unionern im Kader. Nur Trimmel, Khedira und Rönno spielen länger für die Eisernen als er. Auf die Frage, ob er nach 4 Jahren in Köpenick zu den Lautsprechern in der Kabine zählt, antwortet der ungarische Nationalspieler zurückhaltend.
Leider, mein Deutsch ist nicht so gut, dass ich ein Lautsprecher Rolle machen kann, jetzt auf Deutsch, aber ich glaube, ich habe eine gute Mentalität dafür.
Schäfer will mit seiner Leistung vorweggehen. Beim Unentschieden in Leverkusen war er der laufstärkste Unioner. Dass die Abwehr in den vergangenen Wochen wieder zur großen Stärke der Eisernen geworden ist, liegt auch am Einsatz des Mittelfeldspielers. Andras Schäfer lebt die wiederentdeckten Union-Tugenden.
Jetzt machen wir wirklich gut, wir nutzen unsere Stärken. Und wir sind wieder diese eklige Mannschaft. Und ich glaube, es ist nicht so gut, gegen uns zu spielen.
Der Ungar läuft, kämpft und arbeitet mit großem Willen. Dass er Hürden überwinden muss, zieht sich durch seine Karriere. 3-mal brach er sich den Mittelfuß, verpasste deshalb die bislang einzige Champions-League-Saison der Eisernen.
Natürlich, Champions League zu spielen ist ein Traum für jeden Spieler. Leider hat mir noch nicht passiert. So, ja, so gute Frage. Ist immer noch ein Traum für mich.
Und was bedeutet dieser Traum von der Champions League für seine Zukunft und einen möglichen Abschied aus Köpenick?
Natürlich, ich will auch die nächsten Schritte machen. Aber ja, wenn ich nur für Union spielen kann in den nächsten 10 Jahren, für mich, das ist völlig okay.
Nach 4 Jahren mit Höhen und Tiefen, Verletzungen und Ersatzbank erlebt Andras Schäfer gerade eine erfolgreiche Phase mit dem ersten FC Union. Und die soll so lange wie möglich weitergehen.
Der erste FC Union spielt am Samstag um 18.30 Uhr beim VfB Stuttgart. Live und komplett in der Inforadio-App oder im Audiostream zu hören bei rbb24.de.
Werbung.
Frühaufsteher? Oder Nachteule. Jeder Mensch ist anders. Aber eins steht fest. Bei uns finden Sie genau die Küche, die in Ihr Leben passt.
Musterhausküchen gehören zum Leben. Jetzt Beratung vereinbaren. Musterhausküchen.de.
Musterhausküchen.
Auf unsere Natur, auf unseren Wald und auf die Krombacher Cashkorken. Mit Sofortgewinnen im Gesamtwert von 10 Millionen Euro und 1 Million Bäume für die Wälder in Deutschland. Jetzt gewinnen und gemeinsam Gutes tun. Krombacher.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Blicken wir auf die regionalen Temperaturen. In Kreuzberg hat es aktuell 25 Grad, in Schönefeld 24 Grad, in Brandenburg an der Havel 18 Grad und in Grünow bei Prenzlau sind es 24 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spreeau. Zwischen Schönefelder Kreuz und Königs-Wusterhausen. Die Unfallstelle ist jetzt geräumt. Aktuell noch stockender Verkehr ab Genshagen. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Havelland. Zwischen Dreieck-Werder und Leest rund 1 Stunde Stau an der Baustelle. In Richtung Dreieck-Werder dauert es ab Potsdam Nord etwa 30 Minuten länger. A11 Berlin Richtung Stettin. Zwischen Joachimsthal und Pfingstberg Stau wegen Bergungsarbeiten 60 Minuten plus. A24 Berlin Richtung Hamburg. Zwischen Kremmen und Neuruppin Süd Stau nach einem Unfall. Auch hier 1 Stunde plus. A113 und A13 in Richtung Dresden. Zwischen Waltersdorfer Dreieck und Rago Stau nach einem Unfall, 20 Minuten Verzögerung. B1, B5 Berlin Richtung Küstrin-Kiez. Zwischen Abzweig nach Vogelsdorf Herzfelder Stau an der Baustelle, 20 Minuten plus. Stadtverkehr Berlin A100 in Richtung Wedding. An der Baustelle Dreieck-Funkturm dauert es 20 Minuten länger. Und etwas Geduld brauchen Sie auch statt auswärts auf der B2 vor Malchow und in Pankow auf der Blankenburger Straße. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
20 nach 2 ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Ann-Christine Schenten. Unsicherheit ist traditionell Gift für die Finanzmärkte. Die Zollpolitik von Donald Trump sorgt genau dafür, mit entsprechenden Schwankungen an der Börse und bei den Handelsaufsichten. Die Notenbank in Europa will dagegen halten mit dem Mittel, das sie hat, dem Leitzins. Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Die Europäische Zentralbank EZB hat erneut die Zinsen gesenkt. Der Leitzins werde um 0,25 Prozentpunkt auf 2,25% reduziert, teilte die Notenbank in Frankfurt am Main mit. Der EZB-Rat reagiert damit auch auf die gestiegenen wirtschaftlichen Unsicherheiten aufgrund der US-Zollpolitik. EZB-Präsidentin Lagarde sprach von erheblichen Risiken, sollte der Handelsstreit zwischen der EU und den USA eskalieren. Sinkende Leitzinsen verbessern normalerweise die Kredit- und Finanzierungsbedingungen für Unternehmen und Privathaushalte und können so die Wirtschaft ankurbeln. Verbraucher erhalten im Gegenzug weniger Zinsen für Tages- und Festgelder. In Paris beraten heute Vertreter mehrerer Länder über Möglichkeiten, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Unter anderem nimmt auch US-Außenminister Rubio an den Gesprächen teil. Aus Paris Kai Rienecker.
Es ist der erste offizielle Besuch des amerikanischen Außenministers Marco Rubio in Paris. Geplant ist ein Treffen mit Frankreichs Staatspräsident Macron. Laut BBC-Informationen ist der britische Außenminister David Lammy präsent. Auch Vertreter aus Deutschland nehmen an den Ukraine-Gesprächen teil. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, der außen- und sicherheitspolitische Berater der Bundesregierung Plöttner sowie der politische Direktor im Auswärtigen Amt Sauter seien vor Ort. Unterhändler aus der Ukraine werden ebenfalls in Paris erwartet. Wer genau mit wem sprechen wird, ist unklar. Aber dass überhaupt in Paris direkte oder indirekte Gespräche zwischen der amerikanischen Regierung und den wichtigsten europäischen Vertretern stattfinden, kann bereits als diplomatischer Fortschritt gewertet werden.
Der Bundestag schließt die Botschafter von Russland und Belarus von der zentralen Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Weltkriegsendes am 8. Mai aus. Dabei beruft sich die Parlamentsverwaltung auf eine Empfehlung des Auswärtigen Amtes. Darin wird davon abgeraten, Vertreter dieser beiden Länder zu solchen Gedenkveranstaltungen einzuladen. Die Einschätzung des Auswärtigen Amtes liegt im ARD-Hauptstadtstudio vor. Darin heißt es, es sei zu erwarten, dass Russland gemeinsam mit Belarus das Weltkriegsgedenken instrumentalisieren würde. So könnte Moskau die Veranstaltungen missbräuchlich mit dem Angriff gegen die Ukraine in Verbindung bringen. Der verwüstete Hörsaal der Berliner Humboldt-Universität wird mindestens für Wochen nicht nutzbar sein. Das teilte das Präsidium der Universität mit. Der Hörsaal war gestern besetzt und anschließend von der Polizei geräumt worden. Wie Universitätspräsidentin von Blumenthal im RBB 24 Inforadio deutlich machte, war diese Räumung absolut notwendig. Werner Schoninger, RBB 24.
Das Inventar des Hörsaals sei von den Besetzern beschädigt worden. Auf Bannern sei das Existenzrecht Israels geleugnet worden, so von Blumenthal. Berlins Bildungssenatorin Günther Wünsch stellte sich hinter die Uni-Präsidentin. Den Besetzern sei es nicht um einen konstruktiven Austausch zum Nahostkonflikt gegangen, sagte sie im RBB 24 Inforadio. Vandalismus und andere Straftaten seien nicht zu dulden, so die CDU-Politikerin. Die Räumung sei daher verständlich. Etwa 100 pro-palästinensische Aktivisten waren gestern in den Hörsaal auf dem Campus Nord in Berlin-Mitte eingedrungen. Gegen die Besetzer wird unter anderem wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.
Ein 16-Jähriger aus dem sächsischen Zeithain im Landkreis Meißen steht unter Verdacht, ein tödliches Gift hergestellt und aufbewahrt zu haben. Die Wohnung, in der der Jugendliche lebt, sei am Morgen durchsucht worden, teilte das sächsische Landeskriminalamt mit. Gegen den 16-Jährigen werden wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffengesetz ermittelt. Der Jugendliche soll in einem eigens dafür eingerichteten Labor im Dachgeschoss seines Elternhauses mehrere Ampullen einer Mixtur, als aus Aconitin und Rizin hergestellt haben. Rizin ist eine biologische Waffe im Sinne des Kriegswaffenkontrollgesetzes. Nach der Ringbahnbrücke ist jetzt auch die Westendbrücke der A100 in Berlin-Charlottenburg komplett abgerissen. Wie das zuständige Unternehmen mitteilte, muss noch Schutt weggeräumt werden. In den kommenden Tagen werde die Anlage wieder der Bahn übergeben. Geplant ist, dass die S-Bahnen ab dem 28. April wieder fahren. Der Geschäftsbereichsleiter der Autobahn GmbH Seidel hat heute auf Radio 1 vom RBB gesagt, er rechnet damit, dass die neue Ringbahnbrücke der A100 schneller als üblich fertiggestellt werden kann. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag freundlich mit viel Sonnenschein und trocken und sehr warm mit Werten zwischen 21 und 29 Grad. Morgen anfangs sonnig, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter. Oft bleibt es aber trocken. Die Temperaturen von West nach Ost 14 bis 23 Grad. Die Zeit 14.26 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
An Christine Schenten hier, guten Tag. Der Ramadan ging gerade zu Ende. Jüdinnen feiern das Pessachfest, Christen begehen die Karwoche und feiern Ostern. Die RBB-Dokumentation Was glaubst du? Begleitet 5 Berlinerinnen und Brandenburger unterschiedlicher Religionen in ihrer Glaubenspraxis. Die jungen Menschen öffnen sich und zeigen, wie ihr Glaube sie prägt und trägt. Zu Gast im Vis-à-vis sind 2 von ihnen, die Schauspielerin Sarah Nevada Greta und die Theologin Kübra Dalkilic. Unsere Reporterin Anne-Kathrin Rose hat mit ihnen gesprochen.
Vis-à-vis.
Schön, dass wir hier heute zu dritt zusammensitzen. Herzlich willkommen. Es geht um Glauben. Welche zentralen Werte oder Prinzipien sind Ihnen in Ihrem Glauben besonders wichtig?
Also der Islam ist in vieler Hinsicht eine Religion, die sehr viel darauf ausgerichtet ist, dass das zwischenmenschliche Zusammenleben auch möglich ist, dass ein friedliches Miteinander möglich ist, dass man da auch immer wieder so eine Selbstreflexion machen sollte, dass man sagt, ein Muslim sollte derjenige oder diejenige sein, von dessen Munde nur Frieden kommt, von dessen Gedanken nur Frieden kommt und von dessen Handlungen nur Frieden kommt, was leider auch manchmal vergessen wird. Genau, das finde ich so ein richtig wichtiges Prinzip.
Wie ist das im Buddhismus?
Sehr ähnlich eigentlich. Also könnte man sagen, also wir sind sehr community-orientiert. Grundsätzlich geht es darum, dass jeder in sich der Buddha-Natur besitzt. Es ist eigentlich ein Lebenszustand, wo du dich polieren kannst jeden Tag. Also tatsächlich auch Menschen, die nicht diese Urteilung, diese Ego, sollte sich dann auch beobachtet werden und dann beschleunigt sozusagen.
Inwiefern beschleunigt?
Naja, also wir haben eigentlich eine Prinzip, die heißt Ichinin Sansen und das heißt 3000 Bereiche in einem Moment Lebenszeit. Das heißt, eigentlich könnte man sich, wenn man sich in die Buddha-Natur befindet, dann kann alles Mögliche, was potenziell angeht, erreichen. Das, was man auch gar nicht überlegen kann. Wir haben 10 Lebenszustände von die Hülle-Lebenszustand, von der Buddha-Natur. Und jeden Tag befinden wir uns als gewöhnliche Menschen in diese Zuständen.
Wie leben Sie den Glauben im Alltag? Hat heute schon etwas stattgefunden? Haben Sie eine tägliche Praxis?
Ja, also jeden Tag eigentlich. Ich bin eine Frau, die ein Hijab, ein Kopftuch trägt. Das ist auch ein Gottesdienst, aber auch fernab dessen. Wir haben ja das 5-mal tägliches Gebet und das Morgengebet war auch schon. Meine Religion spielt in allen Bereichen eigentlich eine Rolle. Zumal auch, was ich vorhin gemeint habe mit den Prinzipien, das ist ja immer auf Verhalten basiert und deswegen kann ich nicht sagen, dass es überhaupt mal eine Minute gibt, wo ich irgendwie nicht religiös unterwegs bin, weil der Gedanke, der Charakter, der spielt eben immer eine Rolle und da ist die Religion tatsächlich immer dabei.
Wie ist das bei Ihnen?
Wir stehen auf und chanten erstmal Daimoku. Wir machen das morgens und abends, das heißt Nam-myoho-renge-kyo, rezitieren. Und ja, wir haben auch sehr viele Aktivitäten in unserer Gemeinschaft, wo wir sich diese Ausübung auch im Alltag auch irgendwie üben kann. Diese Aktivitäten sind mit unserer Gemeinschaft, aber eigentlich genau so, wie sie sagt, man geht raus und begrüßt der Busfahrer, weil das ist eine Aktivität, wo man sich die Buddha-Natur in derjenige gegenüber findet. Wir wollen natürlich auch diese Geist der Buddha in der Gesellschaft tragen, um die Menschheit zu inspirieren.
Haben Ihre Berufe auch mit dem Glauben zu tun?
Ja, also gerade bei mir. Ich habe islamische Theologie studiert und im Master Religion und Kultur. Also ich bin theologisch sehr unterwegs, auch als Bildungsreferentin. Ich wirke auch im House of One, im theologischen Bildungsteam, aber auch im Projekt Meet to Respect. Das ist ein jüdisch-muslimisches Tandem. Also ja, mein Beruf ist total auch darauf ausgerichtet. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, weil ich auch in meiner Jugendzeit schon so oft konfrontiert worden bin mit Fragen. Oder ich wurde zum Islam-Expertin ernannt, obwohl ich keine Ahnung noch selber keine Ahnung hatte. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwie sehr viel Ahnung habe. Man ist ja immer in so einer Lernphase. Aber ich habe es dann irgendwie tatsächlich zu meinem Beruf gemacht.
Und bei Ihnen, ich komme auf die Frage auch aus dem Film. Sie tanzen und sagen, das hat auch was mit dem Buddhismus zu tun.
Ja, ich glaube, tatsächlich ist jeder Beruf, also hat etwas mit ihren eigenen Glauben zu tun, weil du brauchst auf dich selber zu glauben. Und es war natürlich ein harter Weg, Tänzerin zu werden und so früh von zu Hause wegzukommen. Und ich bin tatsächlich in der Religion aufgewachsen, aber nicht in der buddhistischen Glauben, also in der katholischen Glauben. Und ich glaube, diese Geist der Glaubens hat mich dann natürlich zu meiner entschiedenen Religion gebracht. Ich wollte auf jeden Fall was finden, wo ich dann das benutzen könnte in meine Situation. Wenn ich zum Beispiel Schwierigkeiten hätte mit Kollegen und ich war so jung und unerfahren. Also deswegen habe ich den Buddhismus auch gefunden und das tatsächlich so viel benutzt.
In dem Film, in dem Sie beide mitgemacht haben, über Religion in Berlin und Brandenburg, haben wir auch kritische Stimmen eingefangen. Welchen Vorbehalten sind Sie persönlich schon begegnet oder begegnen Sie im Alltag?
Ja, gerade wenn ich wieder beim Kopftuch bin, leider sehr oft dieses, oh, Rückständigkeit. Anscheinend signalisiert das Kopftuch sehr oft, dass Menschen rückständig sein und nicht gebildet sein, der deutschen Sprache nicht mächtig sein, sich nicht auskennen würden, sich unterdrücken lassen würden und dann auch noch so eine Haltung, sie lassen sich unterdrücken, aber wissen es noch gar nicht. Sie müssen befreit werden. Und das finde ich halt immer so ein bisschen, natürlich gibt es leider solche Menschen, was ja fern vom Islam eigentlich, von dem Spirit vom Islam eigentlich ist. Aber wenn ich jetzt von mir ausgehe, dass Menschen mir begegnen, dass man überhaupt erstmal sich beweisen muss, hey du, wir können ganz normal sprechen miteinander, blende doch einmal mein Kopftuch aus. Ich bin als Kybra da, ich bin als Person da und alles andere ist doch jetzt erstmal egal.
Diese sind auch für uns auch Buddha da. Deswegen, also für alle, ich verstehe das komplett. Also ich glaube, wir fokussieren uns so viel auf die äußerliche Wesen Menschheit gerade, so mit dem ganzen Instagram und all diese. Ich denke mir immer, mein Kind, wie werde ich jetzt dieses Kind auch schützen von solcher Urteilung? Ich habe weniger diese Probleme. Aber viele Leute sind jetzt in Mode, also es ist gerade in Mode, Atheist zu sein oder irgendwie gar nicht zu glauben. Ich glaube, das ist auch schwierig, irgendwas zu überwinden im Leben, wenn man nicht Glauben hat. Ich bin sehr stolz auf diese Glauben und diese Entscheidung in meinem Leben.
Ja, und Sie haben gerade angesprochen, dass Sie schwanger sind. Das freut mich umso mehr, weil ich den Film kenne und Sie da erzählen, dass es kein leichter Weg dahin war. Hat Ihr Glauben Ihnen da in der Partnerschaft im Bewältigen von Krisen geholfen?
Auf jeden Fall. Ich habe 2 Fehlgeburten gehabt und jetzt ist mein dritte Schwangerschaft und das läuft sehr, sehr gut. Und ja, es gibt so viele Gründe, auch also in deiner Religion oder aufzugeben, weil das ist ja nur deine eigene Disziplin. Wir sind ja alle Menschen und wir verstehen auch, wie das ist. Aber es hat mich auf jeden Fall auch geholfen bei meiner Mutter, als sie starb. Weil ich meine, man braucht einen Weg, auch so aufzustehen und weiterzugehen. Nicht jeder muss das gleiche Weg nehmen. Deswegen haben wir auch so viele verschiedene Religion, aber ich glaube, wesentlich ist, also wichtig ist, dass man für einen Weg entscheidet.
Im Vis-à-vis beim RBB 24 Inforadio geht es heute um die Glaubensfrage. Warum glaubst du? Zu Gast sind die Muslimin Kybra Daykilic und die Buddhistin Sarah Greta. Ich würde noch mal zu den Kritikpunkten kommen, die wir auch auf der Straße im Film gehört haben. Wir haben da Statements eingesammelt und ich würde Sie beide bitten, eine kurze Entgegnung oder auch Bestätigung mir zu sagen. Ein Statement war, die Welt wäre friedlicher ohne Religionen.
Würde ich nicht dem zustimmen, weil ich finde gerade Religionen haben die Essenz, den Frieden zu stiften. Natürlich ist es leider so, dass Menschen die Religion instrumentalisieren, aber das hat ja mit der Religion an sich nichts zu tun. Und deswegen würde ich der Aussage einfach widersprechen. Religionen wollen den Frieden.
Warum sollte der Welt leiden? Das ist ja der Grund, der Buddha ist gekommen und hat das auch gesagt. Wir sind mächtig, wir können auch unsere eigenen Gedanken beobachten und ändern. Also diese Geist der Buddha auch in uns sehen und auch eine andere Entscheidung treffen. Deswegen, also für mich, ohne Religion, die Welt hat auch keine Chance. Also Frieden zu stellen, überhaupt nicht. Könnte auch jeder unterschiedlich sein, aber natürlich, dieser Dialog ist wichtig. Das geht hier gar nicht, wenn wir natürlich uns nicht verstehen. Und ich denke, oh, ist doch eigentlich ganz toll, was sie sagt jetzt hier gegenüber. Und es ist so ähnlich wie der Buddhismus. Also man kann das natürlich auch so sehen.
Die Geschichte des Missionierens ist eine Geschichte von Kriegen, muss man sagen. Haben Sie jemals jemandem geraten, sich eurem Glauben anzuschließen?
Oh Gott, nein. Also Missionieren ist tabu für mich. Also vor allem, ich bin eine Person, die im interreligiösen Dialog aktiv ist und ich bin der Überzeugung, jede Person ist im Zustand, den Weg für sich zu finden. Und wenn er sie in der Hinsicht glücklich ist in diesem Weg, dann soll sie er bitte dort bleiben. Aber das Wichtige ist für mich, nicht zu missionieren, sondern dass wir uns gegenseitig wertschätzen und respektieren und sagen, so wie du liebst, lebst, ist okay, so wie ich lebe, ist okay. Also deine Religion für dich, meine Religion für mich, da gibt's auch so einen Vers im Koran und deswegen... Also nee, missionieren, da habe ich nichts am Hut.
Sarah, Sie haben ja auch davon gesprochen, wie viel Hilfe, wie viel Lebenshilfe Religion oder der Buddhismus auch für Sie war.
Ich auf jeden Fall, ich will es aber nicht als missionieren nennen. Vulnerable, wenn man sich verletzlich ist. Für mich ist es sehr wichtig, auf so eine tiefe Ebene zu kommen mit Menschen, wenn ich mit dem Dialog habe. Sie können nur von ihren eigenen Erfahrungen erzählen. Und natürlich habe ich sehr viel Erfahrung gemacht mit dem Buddhismus, wo ich dann sehr gerne erzähle davon. Ich würde natürlich nie jemanden unter Druck sitzen und sagen, so und so, jetzt musst du jeden Tag das machen und so. Man kann das machen. Das ist ja ein Angebot. Und das ist das Schönste an Religion. Es ist hier umsonst, das ist da und man braucht nicht so viel zu erzählen. Nam-myoho Renge-kyo bedeutet, ich widme mich, in den Einklang zu kommen für meine eigene Ursache und Wirkung. Und das bezieht sich dann natürlich auf sich selbst für die Gesellschaft.
Die letzte Frage richtet sich auf die Zukunft. In Ihren beiden Glaubensrichtungen ist Gemeinschaft total wichtig. Welche Hoffnungen, welche Wünsche haben Sie für die Zukunft?
Mein Wunsch ist, dass wir mehr ins Gespräch kommen können, dass wir mehr Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten sprechen. Und wenn wir Unterschiede haben, die aushalten können, überhaupt das ertragen zu können, dass wir auch unterschiedliche Meinungen haben können. Und wir haben auch öfters die Erfahrung gemacht, dass der interreligiöse Dialog hier in der Hinsicht viel leichter funktioniert als der innerreligiöse Dialog. Und da wünsche ich mir tatsächlich mehr Verständigung und mehr Offenheit.
Ich kann es nur anschließen, weil ich finde, das ist das wichtigste Punkt, dass man Dialog hat und fängt, also gerade was wir machen, finde ich ganz ehrlich, das Beste, was wir machen können über Glauben. Einfach reden und sagen, das gibt's auch ganz viel verschiedene Wege und wir sind hier alle da und offen und wir können reden. Wir sind eigentlich alle ähnlich.
Ja, wir sind Menschen.
Wir sind hier Menschen, genau. Und wollen auch natürlich Frieden und glücklich sein. Das ist hier, glaube ich, für alle Religionen den ganzen Sinn.
Anne-Kathrin Ruose sprach mit der Buddhistin Sarah Nevada Greta und der Muslima Kübra Daikilic. Beide können Sie auch in dem Film Was glaubst du sehen in der RBB Mediathek und am morgigen Abend auch im RBB Fernsehen um 20:40. Und jetzt schauen wir noch auf das Wetter in Berlin und Brandenburg. Heute Nachmittag heiter bis sonnig bei einigen Schleier oder auch ein paar lockeren Wolkenfeldern. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei 21 bis 29 Grad. Am Abend ist es dann weiter freundlich mit viel Sonnenschein und es bleibt auch trocken. Die Temperaturen dann zwischen 15 und 28 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spree-Au. Stockender Verkehr zwischen Michendorf und Ludwigsfelde West und zwischen Genshagen und Königs Wusterhausen. Sie brauchen jeweils 20 Minuten mehr Zeit. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Havelland. Zwischen Dreieckwerder und Leest rund eine Stunde Stau an der Baustelle. In Richtung Dreieckwerder dauert es ab Potsdam Nord etwa 30 Minuten länger. A11 Berlin Richtung Stettin. Zwischen Joachimsthal und Pfingstberg Stau wegen Bergungsarbeiten. Eine Stunde Verzögerung hier. Die A24 Berlin Richtung Hamburg ist zwischen Fährberlin und Neuruppin Süd nach einem Unfall gesperrt. Aktuell gibt es Stau ab Kremmen. A113 und A13 in Richtung Dresden. Zwischen Waltersdorfer Dreieck und Rago Stau nach einem Unfall 20 Minuten plus. Stadtverkehr Berlin A100 in Richtung Wedding. An der Baustelle Dreieck Funkturm dort ist etwa 20 Minuten länger. Den Livestream im rbb24 Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smartspeaker.
20 vor 3.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Ann-Christin Schenten. US-Präsident Donald Trump setzt die globale Wirtschaft durch sein Zollwirrwarr unter Druck. Es droht ein handfester Handelskrieg zwischen den USA und Europa. Die EZB, Europas oberste Geldhüterin, will nun gegensteuern und die hiesige Wirtschaft stabilisieren. Sie geht mal wieder an den Leitsitz.
Die Europäische Zentralbank EZB hat erneut die Zinsen gesenkt. Der Leitzins wird um einen Viertelprozentpunkt auf 2,25% reduziert, teilte die Notenbank in Frankfurt am Main mit. Der EZB-Rat reagiert damit auch auf die gestiegenen wirtschaftlichen Unsicherheiten aufgrund der US-Zollpolitik. EZB-Präsidentin Lagarde sprach von erheblichen Risiken, sollte der Handelsstreit zwischen der EU und den USA eskalieren. Sinkende Leitzinsen verbessern normalerweise die Kredit- und Finanzierungsbedingungen für Unternehmen und Privathaushalte und können so die Wirtschaft ankurbeln. Verbraucher erhalten im Gegenzug weniger Zinsen für Tages- und Festgelder. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat dazu aufgerufen, weiter Druck auf Russland auszuüben, um den Krieg gegen sein Land zu beenden. Selenskyj äußerte sich unmittelbar vor Beginn von internationalen Gesprächen in Paris, an denen auch eine hochrangige Delegation aus Kiew teilnimmt. Zum Auftakt gab es ein Treffen der Vertreter aus Frankreich, Großbritannien, Deutschland und der Ukraine. Außerdem wollte Frankreichs Präsident Macron am Mittag US-Außenminister Rubio und Sonderberater Witkoff empfangen. Am Nachmittag sind weitere Gespräche in größerer Runde geplant. Der Hörsaal der Humboldt-Universität auf dem Campus Nord in Mitte wird für Wochen nicht nutzbar sein. Möglicherweise können auch erst nach Monaten dort wieder Vorlesungen gehalten werden. Martin Grunwald, RBB 24.
Schon jetzt sei klar, dass die Beschädigungen in dem Raum so gravierend seien, dass der Hörsaal für längere Zeit nicht für die Lehre zur Verfügung stehen wird, teilte das Präsidium der Universität mit. Vorlesungen und andere Veranstaltungen müssten verlegt oder digital angeboten werden. Der Hörsaal war gestern Nachmittag besetzt und anschließend von der Polizei geräumt worden. Unter anderem hatten die Besetzer gewaltverherrlichende Parolen sowie Symbole der als Terrororganisation eingestuften Hamas an die Wände des Hörsaals geschmiert.
Der voraussichtlich neue Bundeskanzler Merz will die Sommerpause des Bundestags verkürzen, um schnell erste Reformen umzusetzen. Der CDU-Chef sagte den Funke-Medien, bis zum Sommer solle sich die Stimmung im Land verbessern. Man müsse merken, dass es eine neue Regierung gibt. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Die ersten Maßnahmen sollen verschärfte Grenzkontrollen sein, mit Zurückweisungen auch von Asylbewerbern, erste Regeln zum Bürokratieabbau und die Aktivrente, also dass Rentner und Rentnerinnen bis zu 2000 Euro steuerfrei zu ihrer Rente hinzuverdienen können. Merz legt im Gespräch mit der Funke Mediengruppe Wert darauf, dass der neue Bundesinnenminister sofort damit beginnt, die Asylpolitik zu verschärfen. Um eine neue Stimmung im Land zu erreichen, räumt Merz ein, dass er noch viel über Überzeugungsarbeit leisten muss. Er will sich am 6. Mai zum Kanzler wählen lassen. Zuvor müssen aber ein kleiner Parteitag der CDU und die SPD-Mitglieder dem Koalitionsvertrag zustimmen.
Ein 16-Jähriger aus dem sächsischen Zeithain im Landkreis Meißen steht unter Verdacht, ein tödliches Gift hergestellt und aufbewahrt zu haben. Die Wohnung, in der der Jugendliche lebt, sei am Morgen durchsucht worden, teilte das sächsische Landeskriminalamt mit. Gegen den 16-Jährigen werde wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffengesetz ermittelt. Der Jugendliche soll in einem eigens dafür eingerichteten Labor im Dachgeschoss seines Elternhauses mehrere Ampullen einer Mixtur aus Aconitin und Rizin hergestellt haben. Rizin ist eine biologische Waffe im Sinne des Kriegswaffenkontrollgesetzes. Der Energieversorger Vattenfall erhöht zum Juli die Strompreise in Berlin um 8%. Als Grund für die Preiserhöhung nennt das Unternehmen steigende Netzentgelte, die einen wesentlichen Bestandteil des Strompreises ausmachten. Zuletzt hatte Vattenfall die Preise im Februar 2023 erhöht. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 2200 Kilowattstunden bedeutet die Änderung Mehrkosten von knapp 7 Euro im Monat. Heftige Schnee- und Regenfälle in den Alpen führen in mehreren Ländern zu Behinderungen. Im Schweizer Kanton Wallis waren heute mehrere Orte zeitweise ohne Strom. Viele Straßen- und Bahnstrecken sind gesperrt. Alle Schulen blieben vorsorglich geschlossen. Die Behörden warnen vor Erdrutschen. Anwohner wurden gebeten, in ihren Häusern zu bleiben. Auch der Norden Italiens meldet Überschwemmungen. Flüsse drohen, über die Ufer zu treten. Betroffen sind etwa die Regionen Südtirol, Toskana und Piemont. In Frankreich wurde an der Grenze zu Italien die zweithöchste Lawinenwarnstufe ausgerufen. Ein seltenes Naturschauspiel hat in der vergangenen Nacht den Himmel über Brandenburg erhellt. Im Osten des Landes waren Polarlichter zu sehen. Besonders gut konnten die pinken und grünlichen Leuchterscheinungen in den Landkreisen Märkisch-Oderland und Oder-Spree beobachtet werden. Das Naturschauspiel wird von energiereichen Sonnenwindpartikeln ausgelöst. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag freundlich mit viel Sonnenschein und trocken und sehr warm. Aktuell in Berlin-Wannsee 22 Grad und in Köpenick 26, in Küritz 21 Grad und in Senftenberg 27. Morgen zunächst sonnig, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter möglich, oft bleibt es aber auch trocken. Die Temperaturen zwischen 14 und 23 Grad. Die Zeit 14.46 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Ann-Christine Schenten, schönen Tag Ihnen. Wer zwei Jobs gleichzeitig hat, weiß, das ist meist nicht so leicht. Das ist ein Balanceakt, der oft auch kaum zu schaffen ist. Und das hat nun wohl auch Robert Krumbach gemerkt. Er ist nicht nur Brandenburgs Finanzminister, sondern er ist eben auch Landesvorsitzender des BSW in Brandenburg. Und diesen Chefposten, den will er nun abgeben, weil, wie er sagt, es einfach zu viel wird. Darüber habe ich vorhin gesprochen, und zwar mit Nico Hecht aus unserer brandenburgischen Redaktion für Landespolitik. Und ich habe ihn erstmal nochmal nach den konkreten Gründen von Robert Krumbach gefragt, warum er denn jetzt nicht mehr Landesvorsitzender des BSW in Brandenburg sein will.
Die hohe Arbeitsbelastung hat er angegeben. Der BSW-Finanzminister ist ja gleichzeitig auch noch Vizeministerpräsident dieser rot-lila Landesregierung. Und das heiße dann eben zu Krumbach, die Arbeitsbelastung sei doch so hoch, dass er das nicht in dem Maße mehr sich seiner Partei widmen kann, wie sie es nötig hätte. Eigentlich wäre schon der Parteiverstand eher so ein Fulltime-Job. Und naja, da hat der Herr Krumbach, der ja gerade erst mit seinen Haushaltsplänen für einiges an mehr Arbeit für die Beschäftigten gerade in der Bildung gesorgt hat und dann, wie ich fand, ja auch in der Haushaltslandtagsdebatte sich schon beinahe zynisch über die Beschäftigten dort mokiert hat, die das gar nicht so gut fanden, dass sie mehr arbeiten sollten. Der sagt jetzt selber, sorry, schaffe ich alles nicht mehr. Es ist aber auch so, dass, wenn wir fair bleiben, es eigentlich auch kaum vorstellbar ist, wie ein Mensch das wirklich alleine da wuppen soll, gerade mit dem BSW. Andere, ja, Politiker haben auch doppelte Belastung. Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD ist auch noch Parteivorsitzender seines Landesverbandes, aber der hat eben auch nicht nur so 50, 60 Mitglieder im Rücken, wie das ja beim BSW immer noch hatte. Also der Krumbach hat da niemanden, an den er wirklich adäquat Arbeit auch delegieren könnte.
Also es ist ein sehr junger Landesverband, der jetzt wohl eine neue Spitze braucht. Wer könnte das denn sein in Brandenburg?
Ja, ich glaube, die Zeichen stehen da so, dass sie auf vor allem zwei Personen hinweisen. Das ist erstmal Friederike Bender aus Oberhavel und Stefan Roth. Also Bender, vor allen Dingen ist sie ja die Bundesvizechefin der Partei und Stefan Roth ist aus dem Bundestagsbüro von Sarah Wagenknecht nach Brandenburg gekommen, um den Landesverband hier im Land Brandenburg aufzubauen. So war das. Er hat das dann später an Robert Krumbach abgegeben, hat weitere Posten von hier nach da verschoben, sodass er freigespielt wurde, kurz vor der Bundestagswahl, um dort dann auch wieder in die Berliner Abteilung der Partei rücken zu können. Das hat ja jetzt, wie wir alle wissen, nicht geklappt. Und deswegen wäre er für mich einer, der natürlich auch von seinen Fähigkeiten, von seiner Erfahrung her jemand wäre, der dafür in Frage kommt. Und Friederike Bender musste ihr Büro in Berlin ja auch räumen. Und auch das wäre eine Personalie, die alles Zeug dazu hätte.
Aber das sind ja eben auch zwei Personen, die nicht so prominent sind wie Robert Krumbach, deren Gesichter man jetzt noch nicht so oft gesehen hat. Also könnte dieser Wegfall von Krumbach an der Spitze des BSW Brandenburg die Partei oder den Landesverband besser gesagt auch schwächen?
Ja, Robert Krumbach ist ganz offensichtlich ein Kopf und auch das Gesicht dieses Brandenburger Landesverbandes. Auch jemand, an dem sich die Partei insgesamt auch orientiert hat, schon einfach wegen der langen Erfahrung, war ja 20 Jahre lang SPD-Mitglied. Und das hat ganz sicherlich auch in den Verhandlungen um den Koalitionsvertrag mit der SPD eine Rolle gespielt. Oder auch jetzt mit in der Zusammenarbeit. Da ist man einfach schwächer, wenn dieser Mann praktisch dann eben in eine zweite Reihe rückt. Und er ist natürlich auch jemand, du hast es gesagt, der nach außen für diese Partei wahrgenommen wird. Andererseits ist das BSW eben hier in der Landespolitik auch in so eine SPD-Anhängselrolle gerutscht während dieser Landesregierungsarbeit. Also da tut man sich ganz schwer, eigene Akzente wirklich deutlich zu machen. Und eigentlich speist sich ja auch der Reiz dieser Partei dann eben eher aus der Oppositionsrolle auf Bundesebene, sodass dieser Rückzug von Krumbach, wenn man das jetzt mal so strategisch weiterdenkt, was könnte dahinter stecken, auch so ein bisschen den Weg frei machen würde für einen Parteivorsitzenden, der dann von außen eben mehr Freiheiten hat, einfach weil er nicht selber in diese Landesregierung eingebunden ist. Und da hat man natürlich mehr Möglichkeiten, einfach von der Seitenlinie ein bisschen bissiger zu agieren, um da die Punkte für die eigene Partei zu machen.
Nico Hecht war das aus unserer brandenburgischen Redaktion für Landespolitik. Jetzt schauen wir mal in unsere Bäuche. Helicobacter pylori, das ist da oft ein unangenehmer Gast, und zwar genauer in tausenden menschlichen Mägen. Das Bakterium, das ist ein Risikofaktor, zum Beispiel für Magenkrebs. Dabei wäre der Keim eigentlich leicht loszuwerden. Das Problem ist nur, bisherige Diagnoseverfahren, die sind aufwendig und teuer. Ein neuer, kompakter Atemtest soll das jetzt ändern. RBB-Gesundreporterin Lucia Henerizi berichtet.
Helicobacter pylori-Bakterien sind echte Überlebenskünstler. Sie halten es da aus, wo sonst alles von Magensäure zerfressen wird, und nisten sich jahrzehntelang unerkannt in der menschlichen Magenschleimhaut ein. Denn die meisten Betroffenen sind schon seit ihrer Kindheit infiziert. Bei etwa einem Viertel führen die Bakterien irgendwann zu Magenschleimhautentzündungen mit Symptomen wie Oberbauchschmerzen, Völlegefühl, Übelkeit oder Aufstoßen. Bei rund 15% der Infizierten entwickelt sich ein Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür. Außerdem ist das Bakterium häufigste bekannte Ursache für Magenkrebs. Wird Helicobacter nachgewiesen, ist darum das medizinische Vorgehen klar, sagt Gastroenterologe Dr. Christian Schulz von der Medizinischen Poliklinik München Großhadern, der an einer Studie zur Helicobacter-Verbreitung in Deutschland arbeitet.
Früher hat man nur behandelt, wenn die Patienten durch die Helicobacter-Infektion Beschwerden und Komplikationen hatten. Heute behandelt man jeden Helicobacter, wenn er nachgewiesen worden ist. Das Ganze macht man mit einer 10-tägigen Antibiotikatherapie, die sich auch etwas verändert hat im Vergleich zu den Vorempfehlungen aufgrund der Resistenzproblematik. Und das Ganze enthält 3 Antibiotika und ein säureunterdrückendes Medikament über 10 Tage. Und damit kriegen wir weit über 90% der Patienten schon in der ersten Behandlung eradiziert.
Eradiziert, also entfernt. Das Problem liegt aber bisher oft in der Entdeckung des Magenkeims. Die funktioniert entweder über eine Magenspiegelung mit Probenentnahme, für Betroffene wenig attraktiv. Oder mithilfe von bisherigen Atemtests, bei denen quasi der Inhalt von Luftballons durch große, teure Messspektrometer ausgewertet wird. Schwer zugänglich, denn die können sich kleine Arztpraxen oft nicht leisten. Jetzt hat ein Forschungsteam der Uni Ulm eine Technik entwickelt, mit der so ein Atemtestgerät auf eine Handfläche passen und unter 50 Euro kosten könnte, sagt der dortige Leiter des Instituts für bioanalytische Chemie, Professor Dr. Boris Mitzaikow.
Wir haben schon gezeigt, dass wir unseren optischen Aufbau, also ein optisches Verfahren, die Infraspektroskopie, so klein machen können, dass es definitiv komplett in so ein checkkartengroßes System passt. Idealerweise mit einer zugehörigen App am Mobiltelefon, die sofort die Antwort liefert. Wenn wir jetzt sagen, wir nutzen es in der Arztpraxis, kann dann natürlich die Antwort medizinisch differenzierter sein.
Für den Nachweis des Bakteriums nutzt sein Forschungsteam einen biologischen Überlebenstrick des Magenkeims. Helicobacter pylori verstoffwechselt Harnsäure und baut sich daraus einen Schutzpanzer gegen die Säure, in der es lebt. Bei diesem Prozess bleibt Kohlendioxid übrig, das mit dem CO2, das Menschen ohnehin ausatmen, nach draußen gelangt. Per Lichtanalyse der Infrarotspektroskopie kann man die chemische Verbindung nachweisen wie einen Fingerabdruck, erklärt Boris Mitzaikow.
Und da nutzen wir eben einen Trick. Und der Trick ist, dass wir dem Bakterium sozusagen Nahrung liefern, die aber eine Markierung besitzt. Und diese Markierung ist eben dieser sogenannte schwere Kohlenstoff. Das ist ein natürlich vorkommendes Isotop des Kohlenstoffs, das schwerer ist als der normale Kohlenstoff.
Probanden schlucken die markierte Nahrung für das Bakterium als Pille oder Gel und pusten nach rund 30 Minuten über ein Mundstück in das Gerät. Das Ergebnis kommt sekundenschnell. Der Prototyp einer Serie soll nächstes Jahr fertig sein. Ab 2027 könnte der neue Atemtest vielleicht schon in Praxen zum Einsatz kommen.
Wie man das unangenehme Bakterium Helicobacter pylori wieder los wird, das hat uns Lucia Henerizi berichtet.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Mit ihren verspielten, bunten Entwürfen revolutionierte eine Gruppe von italienischen Designern Möbel der 70er und 80er Jahre. Alchemia nannte sich die Gruppe von Gestaltern, Alchemie. Wie passend der Name ist, zeigt jetzt eine Ausstellung im Berliner Bröhan-Museum. Unsere Kunstkritikerin Barbara Wiegand hat spannendes Design entdeckt.
Das Bröhan-Museum hat sich neu eingerichtet. Und wie? Denn die Alchemisten des italienischen Möbeldesigns lassen es so richtig krachen, was Form und Farbe angeht. Ohne Angst vor Übertreibung. Große Glastische mit kugeligem Bauch scheinen wie bunte Planeten im Raum zu schweben. Regale haben Bretter mit Mut nicht nur zur Farbe, sondern auch zur Schräge. Eine Espressokanne wird als elegant gestreiftes Exponat in der Vitrine präsentiert, vom Produkt zum Kunstwerk. Dass man angesichts des viel zu lang gezogenen unteren Teils damit keinen Kaffee kochen kann, macht nichts. Denn den gestalterischen Grundsatz Form follows Function, die Form richtet sich nach der Funktion, warfen die italienischen Designer um Alessandro Mendini und Alessandro Guerrero mal eben über Bord, als sie sich 1976 in Mailand als Alchemia zusammenfanden. Stattdessen entwarfen und mischten sie stilübergreifend bunt zusammen. Wie beim gepunkteten Barocksessel Modell Proust.
Wenn man sich das italienische Design der 50er und 60er Jahre vorstellt, dann waren das top-avantgardistische Teile, super elegant. Und da kommt Mendini jetzt daher, macht hier so ein Barock-Fake, kombiniert dieses Barock-Fake mit pointillistischer Malerei nach Seurat und nennt diesen Sessel auch noch Proust. Der berühmteste Roman von Proust ist Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Wir haben also jetzt hier einen Barocksessel, wir haben Malerei von Seurat, also um 1900, und wir haben einen Sessel, der jetzt hier Ende der 70er Jahre entsteht. Also nach welcher Zeit ist er jetzt gerade auf der Suche?
Sagt Tobias Hoffmann, Direktor des Bröhan-Museums. Bei der Suche nach neuen Formen überschritten die Gestalter von Alchemia gerne mal die Grenzen zwischen Kunst und Design und bedienten sich ungeniert bei Klassikern für ihr Redesign. Etwa beim Stahlrohrstuhl von Marcel Breuer.
Breuers Idee war bei dem Sessel, der auch Vasili später genannt wird, einen klassischen Polstersessel zu entmaterialisieren, ihn auf das Nötigste zu reduzieren, um ihn zum Verschwinden zu bringen. Was macht Mendini? Er klebt noch Camouflage dran, um ihn sozusagen noch mehr zu tarnen, dass er noch mehr verschwindet.
Bekanntes umzuformen, Neues auszuprobieren, egal ob es später mal in Masse produziert werden würde, darum ging es bei Alchemia. Auch ein Stück weit als Befreiung von Vergangenem. Denn anders als in Deutschland hatte in Italien die 68er-Bewegung auch das Design erfasst. Verschiedene Gruppen entstanden, lösten sich aber in den 70er Jahren wieder auf.
Und da gründet eben Alessandro Guerrero mit seiner Schwester zusammen in Mailand die Gruppe Alchemia, wobei er dann ein bisschen die politische Luft rauslässt. Er merkt, diese Zeit ist eigentlich furchtbar. Alles ist von Angst geprägt und von so einer gewissen Niedergeschlagenheit. Und dem möchte er eine Heiterkeit, eine Freude, eine Lebensfreude und irgendwie auch ein bejahendes Design entgegensetzen.
Und auch wenn die Gruppe von Individualisten Anfang der 80er Jahre zerbrach, mit ihrer spielerisch unbeschwerten Art, die Dinge zu gestalten, beeinflusste Alchemia nicht nur nachfolgende Designer, sondern die Möbel machen auch heute noch gute Laune. Wirklich sehenswert. Alchemia, die Revolution des italienischen Designs im Bröhan-Museum.
Die Ausstellung ist ab heute zu sehen, bis zum 7. September im Bröhan-Museum in Berlin. Über den Tod redet niemand gerne. Jeder will alt werden und dabei möglichst gesund sein. Wie kann das gehen? Das ist nachher Thema bei Clemens Schulze, der mich jetzt hier ablöst.
Ganz genau. Es gibt nämlich Regionen in der Welt, in denen Menschen besonders alt werden. Beispiel der südostasiatische Stadtstaat Singapur. Hier tut der Staat mehr, sehr, sehr viel für seine Alten und das zahlt sich aus. Wie? Das erfahren wir in einer Dreiviertelstunde von unserer Korrespondentin dort.
Das dann gleich bei Clemens Schulze.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
Vorsicht auf der südlichen A10 in Richtung Dreieckwerder. Zwischen Dreieck Spreeau und Niederlehme steht da ein defekter PKW auf der mittleren Spur. Und südliche A10 in Richtung Dreieck-Spreeau zwischen Michendorf und Ludwigsfelder West, Stau wegen Bauarbeiten, 20 Minuten Verzögerung. A10 westlicher Ring Richtung Dreieck-Havelland zwischen Dreieck-Werder und Leest rund eine Stunde Stau an der Baustelle. In Richtung Dreieck-Werder dauert es ab Potsdam Nord etwa 30 Minuten länger. Vorsicht auf der A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Freiwalder und Duben Behinderungen an einer ungesicherten Unfallstelle auf der linken Spur. Und A24 Berlin Richtung Hamburg zwischen Fehr-Berlin und Neuruppin Süd. Die Unfallstelle wurde geräumt.
15 Uhr ist es jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Weltweit herrscht an den Börsen Unsicherheit. Grund ist die schwer kalkulierbare Politik von US-Präsident Trump. Der deutsche Leitindex DAX hat eine Achterbahn hinter sich und dieses Hin und Her ist Gift für Investoren. Nun greift die Europäische Zentralbank ein. Meldung jetzt mit Kerstin Reitsch.
Die Europäische Zentralbank hat erneut die Zinsen gesenkt. Der EZB-Rat reagiert damit auf die gestiegenen wirtschaftlichen Unsicherheiten wegen der US-Zollpolitik. Aus Frankfurt am Main, Alexander Schmidt.
Der Einlagenzins fällt um 0,25 Prozentpunkte auf jetzt 2,25%. Er ist für Sparer von Bedeutung, denn Banken orientieren sich an ihm und geben sinkende Einlagenzinsen meist in Form niedrigerer Tages- und Festgeldzinsen an Kunden weiter. Sie werden also weniger Rendite für ihr angelegtes Geld erhalten. Für Verbraucher und Unternehmen könnte es dagegen in absehbarer Zeit günstiger werden, sich Geld zu leihen, etwa für einen Hausbau. Der sogenannte Leitzins ist nach der Entscheidung der EZB ebenfalls um 0,25 Prozentpunkte gesunken auf jetzt 2,4%. Beobachter rechnen damit, dass die Währungshüter die Zinsen bis Ende des Jahres noch ein- bis zweimal senken werden.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat dazu aufgerufen, weiter Druck auf Russland auszuüben, um den Krieg gegen sein Land zu beenden. Selenskyj äußerte sich unmittelbar vor Beginn von internationalen Gesprächen in Paris, an denen auch eine hochrangige Delegation aus Kiew teilnimmt. Zum Auftakt gab es ein Treffen der Vertreter aus Frankreich, Großbritannien, Deutschland und der Ukraine. Außerdem wollte Frankreichs Präsident Macron am Mittag US-Außenminister Rubio und Sonderberater Witkoff empfangen. Macron bemüht sich seit langem, eine europäische Antwort auf den Kurswechsel der US-Außenpolitik zu koordinieren. Die Berliner Polizei hat nach der Besetzung eines Hörsaals der Humboldt-Universität rund 100 Strafermittlungsverfahren eingeleitet. Laut Mitteilung geht es unter anderem um schweren Haus- und Landfriedensbruch, Volksverhetzung sowie Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte. Rund 90 pro-palästinensische Aktivisten waren gestern in einen Hörsaal auf dem Campus Nord in Mitte eingedrungen. Weitere 120 Aktivisten hielten sich auf der Straße auf. Nach Angaben der Hochschule wurde auf Bannern Gewalt verherrlicht und das Existenzrecht Israels geleugnet. Laut Universitätspräsidium wird der Hörsaal wegen gravierender Beschädigungen vermutlich wochenlang nicht nutzbar sein. Ein 16-Jähriger aus dem sächsischen Zeithain im Landkreis Meißen steht unter Verdacht,